8. März, 14.38 Uhr. Wir haben es endlich mal wieder geschafft, Jesse. Ja. Hat ein Weilchen gedauert. Warum hat das so lange gedauert? Was war los bei dir? Warum bist du schuld, dass es so lange gedauert hat?
Ich hatte Prüfungen.
Okay. Wollen wir damit gleich einsteigen? Ja, erzähl mal ein
Ja.
bisschen. Wie war's?
Nicht, also es war eine sehr, sehr üble Phase, in der ich lernen musste und für diese drei Prüfungen wirklich ja von morgens bis abends 8, 9, 10 Stunden am Tag gelernt habe. Dann eine Prüfung schreiben, dann für die anderen beiden würde ich in der Zwischenzeit weiterlernen,
Du
immer mit
hattest drei
den
Prüfungen quasi, ne? In welchen Bereichen?
drei Prüfungen, Analysis 1, Informatik und Physik 1.
Genau. Und die Prüfung ist dahingehend besonders, weil du nicht nur schlecht absteigen kannst, sondern es kann auch für deinen Abschied aus der ETH Zürich sorgen.
Richtig, das ist die Besonderheit an der ETH, dieses Basisjahr, das mit der Basisprüfung abschließt, wo eben in allen Studiengängen die mathematischen Grundlagen abgefragt werden in erster Linie. Und das ist eben der Weg der ETH zu selektieren und zu filtern, weil es ja im Gegensatz zu den anderen ja, großen Unis in Europa kaum Zulassungsbeschränkungen gibt, zumindest für Schweizer Studierende. Und deswegen wird eben stattdessen im ersten Jahr am Ende der Prüfungszeit dann gefiltert. Und dementsprechend ist es da tatsächlich so, dass man diese Prüfung schreibt und wenn man eine Note schlechter hat als 4,0 im Schnitt, dann und den Basisprüfungsblock nicht besteht, dann darf man theoretisch einmal wiederholen. Aber wenn man dann praktisch zweimal durch den Basisprüfungs- oder durch einen der Basisprüfungsblöcke, das war ja jetzt erst der erste, wenn man durch einen der Basisprüfungsblöcke zweimal durchfällt oder nicht in insgesamt 2 Jahren mit dem Basisjahr fertig ist, dann wird man aus der ETH ausgeschlossen und gleichzeitig auch für die naturwissenschaftlichen Studiengänge an allen Schweizer Universitäten gesperrt.
Okay. Ja, das so ein bisschen vielleicht als Hintergrund, aber dann erzähl doch mal, wie es konkret. Die Prüfungen sind ja wahrscheinlich fantastisch gelaufen, denn als Autist ist es ja bei dir immer so, dir fliegt das Wissen ja automatisch direkt in deinen Kopf. Du brauchst ja eigentlich gar nichts dafür
Ja.
tun, oder?
So war es leider nicht. Es war einfach sehr, sehr viel neuer Stoff, den ich noch nie gesehen habe zuvor. Es war hinzu kam, dass es noch Informatik hier als Prüfungsfach gab, was wo es darum geht, dass man Programme schreibt, die dann bestimmte Aufgaben lösen müssen. Und da misst man sich halt teilweise mit Leuten, die seit 5 oder 6 Jahren programmieren. Und ich hatte halt ein halbes Jahr, um die Programmiersprache jetzt zu lernen in der Vorlesung. Und dann eben Analysis 1, wo man praktisch nochmal von ganz vorne anfängt in der Mathematik. Man definiert, was sind die natürlichen Zahlen, was sind die reellen Zahlen, was bedeutet Gleichheit und
Das war
all
diese
diese
Nummer aus der
Dinge.
ersten Woche, wo du mir gesagt hast, 1 und 1 plus
Nee, das
1
ist
ist 1
lineare
oder sowas. Das
Algebra.
war
Da
dann
geht es
ja,
um
okay.
Restklassenkörper und sowas.
Ja, natürlich, klar.
Bei
Wie konnte ich das nur
Analysis,
verwechseln?
ja,
Ja.
bei in der Analysis hat man tatsächlich ganz am Anfang erstmal einfach die Axiomatik der natürlichen Zahlen, so Sachen wie wie definiert man eine natürliche Zahl? Jede natürliche Zahl hat einen Nachfolger und hat einen Vorgänger. Und wenn Nachfolger und Vorgänger einer natürlichen Zahl gleich sind, also von zwei natürlichen Zahlen gleich sind, dann ist die natürliche Zahl, sind die natürlichen Zahlen gleich, sowas.
Natürlich.
Ist ja auch erstmal, also das ist ja offensichtlich
Ja,
so.
also
Aber
das hat ja hoffentlich keine Schwierigkeiten bereitet. Also das ist ja
ja, das ist ja
richtig.
wirklich offensichtlich. Man hat
Ja.
jede, also jede natürliche Zahl hat Vorgänger und Nachfolger und wenn die gleich sind, dann ist es dieselbe natürliche Zahl so. Also es ist einfach, sind Grundstrukturen und dann geht es aber eben sehr schnell in Beweise und kompliziertere Dinge, Folgen, Stetigkeit von Funktionen etc. Und das sind halt Sachen, die habe ich immer nur anwendungsbezogen auf physikalische Phänomene gesehen. Aber ich wusste häufig nicht, welches größere Phänomen steckt da eigentlich, also welches was steckt eigentlich hinter der Mathematik, sondern ich habe immer die Mathematik nur benutzt, wenn ich sie halt für bestimmte Dinge
Du
brauchte.
hast sie benutzt.
Ja,
Ja,
in
okay.
der Physik. Und deswegen war auch das zum Großteil neu und ich konnte wenig profitieren von den Dingen, die ich schon wusste. In Physik war es ein bisschen anders. In Physik hatte ich vieles schon einmal gesehen. Und ja, dadurch war ich mir zu Beginn der Lernphase, habe ich auch gesagt damals im Podcast, ziemlich sicher, dass ich das bestehen würde. Aber ich war mir auch ziemlich sicher, dass die Lernphase keine schöne Zeit würde. Also dass man sehr, sehr, dass ich sehr viel dafür tun muss.
Und wie immer hattest du recht.
Und wie immer hatte ich recht.
Es war nicht wirklich eine schöne Zeit.
Nein.
Ja. Magst du vielleicht so ein bisschen mal unabhängig vom Inhaltlichen so deinen ganz klassischen Tagesablauf der letzten 3 Monate?
Ja, also ich war in der Prüfungszeit ja hier zu Hause in der Regel und habe versucht, ein bisschen im Schlafrhythmus zu bleiben. Ich wollte in der Regel so um zwischen 8 und 9 aufstehen. Und dann, ja, habe ich in der Regel so um 9 angefangen zu lernen. Ich habe immer an jedem Tag eigentlich etwas von den 3 Fächern, also jedes der 3 Fächer an jedem Tag gelernt. Ich habe das nicht in Blöcke aufgeteilt, sondern wollte sozusagen immer durchmischen. Und dann habe ich in der Regel angefangen morgens mit einer Informatik-Altklausur, also eine Klausur aus einem vorherigen Jahr in Informatik gemacht und dann meine Ergebnisse mit den Lösungen verglichen am Ende. So, das sind immer 2,5 Stunden dauern die. Mhm. So, das heißt, dann war in der Regel Mittagessenzeit, dann habe ich kurz Pause gemacht, habe gegessen. Und danach habe ich eigentlich weitergemacht mit einer Physikklausur. Die dauern auch ungefähr 2,5 Stunden meistens. Manchmal auch 3. Und habe die eben gemacht, habe verglichen dann mit den Lösungen. Und dann habe ich abends Analysis gelernt. In Analysis habe ich weniger Altklausuren gemacht, sondern habe es gehört eine Liste mit 10 Beweisen aus der Analysis, die wir in der Prüfung auswendig können sollten. Die habe ich also auswendig gelernt. Ich habe sehr viele Definitionen gelernt. Also was bedeuten so Dinge wie Konvergenz, Stetigkeit etc. Das muss man auswendig im Kopf haben. Und habe praktisch nochmal aus den Semestern die alten Übungsaufgaben, also aus dem Semester die alten Übungsaufgaben wiederholt oder habe Aufgaben gemacht, die ich im Semester nicht geschafft habe in Analysis. Und das war praktisch, dann habe ich am Ende auch nochmal 2 Altklausuren in Analysis gemacht. Also und dann war es in der Regel so, ja, 22 Uhr oder so.
Okay. Und wenn du jetzt die Zeit nimmst, dann ist das ja durchaus auch eine Zeit, die jetzt auch aus auf Basis der globalen Geschehnisse nicht so ganz einfach war. Wie ging es dir so, ja, so einfach mental in der ganzen Phase? Ich meine, ich kann mir das vorstellen, wenn du so wahnsinnig gefordert bist dort, gleichzeitig fällt es dir aber wahrscheinlich schwer, so ein bisschen auszublenden, was passiert gerade so in der Welt.
Das ist übel. Was alleine in dieser Prüfungszeit, ich meine, es waren 4 Wochen, die ich hatte, um für die Prüfung zu lernen. In dieser Zeit ist praktisch die komplette Weltordnung eigentlich kollabiert. Die USA wurden zu einer Diktatur. In Deutschland ist die Brandmauer gefallen, der russische Imperialismus greift um sich und all das passiert, man bekommt es mit, aber soll dann halt trotzdem noch 10 Stunden am Tag liefern und dann sich in Prüfungen ja konzentrieren und abliefern. Das, was man wo man ein Jahr lang praktisch drauf hingearbeitet hat, das ist eine Belastung, die kann man eigentlich von einem Menschen meiner Meinung nach kaum abverlangen.
Hattest du da irgendwelche Strategien für dich oder so, wie du dem entgegenwirken kannst? Oder ist das wie so wie immer bei dir einfach, okay, ich muss da durch, also gehe ich da durch, egal wie sich
das wie das es ist es. Ja? Also ich habe kurz nachgedacht, ob ich mich irgendwie isolieren kann vom Weltgeschehen, aber das war auch nicht wirklich realistisch eigentlich, weil man hört dann ja nicht auf, drüber nachzudenken, sondern man fragt sich dann nur noch mehr, was passiert wohl gerade. Und mal abgesehen davon, wenn ich mich tatsächlich für 4 Wochen vom Weltgeschehen isoliert hätte und hätte mir dann angeguckt, Alter.
Ja. Hättest du auch gesagt, scheiße, aber ich kann man auch nicht alleine lassen.
Ja, nee, also wirklich eine Strategie hat man nicht. Das ist ja sogar so, dass man sich dann sogar häufig fragt, müsste ich nicht eigentlich gerade woanders sein? Also, wenn man sieht, was so passiert und ich weiß halt, ich kann prinzipiell alles schaffen vermutlich. Und ich könnte überall Einfluss nehmen, aber ich kann nicht alles gleichzeitig schaffen, sondern ich muss mir aussuchen, was ich schaffen will. Und das schaffe ich definitiv.
Ja.
Aber gerade das führt natürlich auch dazu, dass man sich immer fragt, wäre meine Fähigkeit jetzt hier gerade nicht besser aufgehoben? Müsste ich nicht eigentlich jetzt hier stehen oder hier das organisieren, statt hier zu sitzen und zu lernen und das ja noch 3 Jahre lang zu machen und dann nochmal 2 Jahre und wer weiß, wie lange es dann dauert, bis dieser Plan tatsächlich dann konkret, dieser Teil des Plans tatsächlich konkrete Auswirkungen auf die Welt hat, dass ich als Wissenschaftler die Welt verbessern kann. Das wird noch dauern. Und natürlich weiß ich gleichzeitig auch, in 10 oder in 20 Jahren wird die Weltlage sicherlich nicht besser sein. Es wird dann immer noch so sein, dass es mich dann dort in den Feldern braucht. Aber trotzdem erscheint es halt ein bisschen lächerlich manchmal, dass was ich hier mache oder womit ich mich gerade beschäftige. Während jetzt gerade einfach ganz akut so viele Dinge passieren, die eigentlich meine Aufmerksamkeit bräuchten.
Hm. Macht dir denn die, also ich, das ist ja eine blöde Frage, natürlich macht es dir Angst, aber wie kannst du das so ein bisschen versuchen, so ein bisschen zu greifen, wie sich diese Ängste so für dich darstellen?
Ich habe momentan wirklich das Gefühl, dass die Menschheit sich irreversibel in eine Richtung bewegt, in der das Konzept der Wahrheit nicht mehr existiert. Und ich glaube, dass viele wirklich das Ausmaß dessen unterschätzen, was momentan passiert. Dass viele auch bei dieser Bundestagswahl dachten, das wäre eine ganz normale Bundestagswahl, bei der es um die Themen geht, um die es irgendwie schon immer so ging. Wer zahlt wie viel Steuern etc. Und das ist einfach so weit entfernt von der Realität, in der sich unsere Spezies gerade befindet. Und ich denke, es ist verständlich, dass es sich manchmal lächerlich anfühlt, dann sich damit zu beschäftigen, dass jede natürliche Zahl genau einen Vorgänger und einen Nachfolger hat, während man sich denkt, dass man vermutlich gerade auch etwas machen könnte gegen dieses Wahlergebnis, was wir in Deutschland hatten, oder gegen das, was in den USA gerade passiert, oder gegen die eskalierende Klimakrise, die niemand mitbekommt, oder. Aber ich weiß auch, dass es so nicht ist. Ich weiß auch, dass es, wenn man wirklich genau darüber nachdenkt und sich nicht von Impulshandlungen treiben lässt, sondern ganz langfristig und objektiv da drauf guckt, dann gibt es eigentlich keinen besseren Ort, an dem ich gerade aufgehoben sein könnte. Das ist genau der richtige Ort,
ja,
um die Ziele zu erreichen, die ich erreichen will. Aber man muss sich immer wieder daran erinnern.
Ja, aber das ist ein guter Punkt. Ich habe da sehr, sehr häufig in den letzten Wochen und Monaten drüber nachgedacht, weil ja sich bei uns innerfamiliär nicht nur dein Lebensort verändert hat, sondern sich ja noch ganz viele andere Dinge verändert haben, ja, und ich immer insgesamt so überlegt habe, ist das alles so der richtige Weg? Und egal, zu welchen unterschiedlichen Einschätzungen ich kam immer zu der ganz klaren Einschätzung, Jason ist an dem Ort, ich will nicht sagen, wo er hingehört, aber wo ich auch ein gutes Gefühl habe, dass du da sicher bist, dass du dich, ja, da wohlfühlst und dass du bei trotz des Alleinseins aktuell dort einfach am sichersten bist und am ehesten die Möglichkeiten hast, dich so zu entwickeln, wie du dir, ja, das vorstellst. Das wäre hier wahrscheinlich aktuell so in der Form nicht denkbar, denke ich. Mhm. Mhm. Okay. Ja, wie hast du denn nun final abgeschnitten?
Also ich habe bestanden. Auch gar nicht mal so knapp, besser als ich erwartet habe. Meine Endnote war dann 4,92, was ich sehr lustig finde, weil als Albert Einstein an der ETH war, hat er sein Studium, also seine Endnote, die war 4,91. Und meine Endnote des ersten Semesters ist 4,92. Das ist schon sehr lustig.
Okay, ja. In den einzelnen Teilbereichen? Wo war es besonders gut oder war das alles einheitlich gleich?
Nee, es waren große Unterschiede. Also man muss sich überlegen, es geht von 1 bis 6. 6 ist das Beste, 1 ist das Schlechteste. Mhm. Und 4 ist praktisch gerade so bestanden. Und ich habe alle drei separat bestanden tatsächlich. Aber ich hatte 5,5 in Physik. Also praktisch 5,5 ist
1.
Ja, also es ist sehr, 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 sehr gut. Und in Analysis hatte ich 4,75 und in Informatik 4,5. Und das addiert sich zusammen auf 4,92.
Dann ist es aber schon so, auch wenn ich da überhaupt keinen Plan von habe, aber wenn ich so diese drei Teilbereiche und, ja, so, wie du es mir erklärt hast und was so dein Vorwissen angeht, war ja Physik immer so das Pfund, wo du gesagt, ja, hast, okay, da bin ich eigentlich auch einigermaßen safe, aber sowohl Informatik als auch Analysis war immer etwas, wo du gesagt hast, hei, das könnte schon kritisch werden. Da ist die Differenz jetzt dann doch gar nicht so groß.
Die ist schon relativ groß.
Obwohl das täuscht, ne? Von,
ja,
5,5 zu 4,7 oder sowas, das ist schon ein recht großer Unterschied wahrscheinlich.
Aber alle drei separat bestanden. Das war auch irgendwie so ein Ziel, dass ich mir so, also es ging ums Bestehen, ganz klar. Ich verbinde mit Noten auch mal nicht so viel. Ich weiß nicht, vieles ist ja auch irgendwie so ein gewisses Stolzding irgendwie. Waren bei mir Noten eigentlich nie. Es war immer so, wenn ich die pragmatisch für irgendwas brauche, was ich machen will, dann brauche ich halt gute Noten. Aber wenn es eigentlich ich sag mal jetzt, wenn es wie in der Mittelstufe eigentlich fast egal ist, was für Noten ich schreibe, dann war es mir auch nie so super wichtig. Und diesmal war es auch halt auch so, ich beim Basisjahr ging es mir ums Bestehen. Ich hatte mir so ein bisschen als Ziel in den Kopf gesetzt, dass ich auch alle drei Prüfungen separat bestehen will. Also man kann ja praktisch, man muss ja insgesamt einfach nur 12 Punkte sammeln in allen Prüfungen zusammen. Und ich wollte, wie gesagt, eigentlich, beziehungsweise hatten ja drei Prüfungen und man braucht dann jeweils 4 Punkte. Und ich hatte mir aber auch so irgendwie das Ziel gesetzt, dann 4 Punkte auch jeweils zu bekommen in jeder Prüfung. Aber mir natürlich hatte natürlich auch im Hinterkopf, dass ich hoffentlich durch Physik im Zweifel auch noch was ausgleichen könnte, wenn es in einer Prüfung mal nicht so gut läuft. Und in Analysis, das war die allerletzte, war es dann tatsächlich auch so, dass ich ein sehr, sehr, sehr schlechtes Gefühl hatte. Gar nicht so, weil ich zu wenig gelernt habe. Also ich hatte, als ich fertig war mit dem Lernen, war ich mir überall sehr sicher, ich habe definitiv genug gelernt und ich kann den Stoff auch gut. Ich habe den Stoff überall verstanden. Ich bin nicht in die Prüfung gegangen mit total großen Wissenslücken oder mit offenen Fragen, sondern ich wusste eigentlich, okay, das, was ich können muss, das kann ich jetzt auch. Aber dann kommt es natürlich auch dran, kann man am Tag der Prüfung dann abliefern, weil es ist ja nicht mehr wie in der Schule, dass die Note sich über das Jahr praktisch aufbaut, daraus, wie man mitmacht, sondern man geht ein halbes Jahr zu der Vorlesung und dann schreibt man am Ende eine Prüfung.
Und der Tag
muss. Und der Tag ist es.
Stehst du morgens auf, hast gekotzt die ganze Nacht, Durchfall etc., dein Problem.
Ja. Und in Physik Physik war die erste Prüfung, da bin ich noch relativ entspannt reingegangen. Das war auch irgendwie alles von der Atmosphäre und der Organisation, war das alles noch ziemlich ruhig. Also ich war ja dann dort und bin praktisch auch am Sonntag dann mittags eigentlich oder nachmittags schon angekommen und ich war schon natürlich irgendwie angespannt, aber ich war eher noch positiv angespannt nach dem Motto, so jetzt morgen Physik, das wird bestimmt gut und dann habe ich schon mal einen großen Vorsprung wahrscheinlich mehr aufgebaut oder weiß, so das wird gut. Ja, das war dann auch, die Prüfung war schwerer, als ich gedacht habe, also schwerer als die Prüfung aus den letzten Jahren. Ich habe ja die Prüfung aus den letzten Jahren gemacht zum Üben und die dieses Jahr war deutlich schwerer als die aus den letzten Jahren. Aber trotzdem war mir klar, okay, das ist auf jeden Fall bestanden und vielleicht ist es noch besser. Und damit wusste ich schon mal so, okay, ich habe einen Vorsprung. Danach kam dann praktisch eine Woche später Informatik. Und Informatik war davor hatte ich am meisten Angst. Auch wenn alle immer gesagt haben, auch Hilfsassistierenden waren immer, ihr müsst überhaupt keine Angst vor der Informatikprüfung haben, dass die Informatikprüfung ist nur da, um Analysis auszugleichen, so, weil Informatik mit großem Abstand den besten Notenschnitt hat unter allen. Also in der Regel ist es so, der Notenschnitt ist für Physik und Analysis ist häufig so um die 4. Also ungefähr die Hälfte ist drüber, die Hälfte ist drunter. Und in Informatik schreiben dann viele eine 6 oder eine 5 praktisch und gleichen damit dann vieles wieder aus. So. Deswegen waren alle immer, musst du überhaupt keine Angst vor der Informatikklausur haben. Und ich hatte halt große Angst vor der Informatikklausur, weil die Informatikklausur so funktioniert, man kriegt Aufgaben und man muss nicht die Aufgaben lösen, sondern man muss Programme schreiben, die Aufgaben lösen. Also und in C++ und man muss dann, es ist auch echt relativ viel, man muss 4 oder 5 Programme schreiben in 2 Stunden und dann noch ein paar Theoriefragen beantworten. Und das große, große Problem ist, die Bewertung funktioniert komplett automatisch. Also es ist praktisch so, dass die Bewertung funktioniert, indem das Programm bestimmte Testfälle bekommt. Also es gibt praktisch eine Liste irgendwie mit 100 Eingaben, die das Programm bekommt. Und immer dann, wenn das Programm zu den Eingaben die richtigen Ausgaben gibt, gibt es einen Punkt. So. Das heißt aber halt auch, wenn man ein Programm hat, das im Großen und Ganzen eigentlich die richtige Struktur hat, man hat verstanden.
Aber hat einen Bock drinne, dann kann es sein, dass es bei allen Aufgaben dann falsch
ist. Richtig. Wenn man einen Fehler, irgendwie einen Tippfehler drin hat, den man nicht entdeckt in den 2 Stunden und man kriegt das Programm nicht zum Laufen, es kompiliert nicht, dann kann es komplett die richtige Struktur haben, richtig gedacht sein, es besteht kein Testfall, 0 Punkte. Und das finde ich so allein von den Nerven her, wenn du dann da sitzt und du hast 2 Stunden und du musst immer wieder auf den Play-Button drücken und dann wird das Programm ja praktisch durch ausgeführt und dann kompiliert es nicht. Und dann änderst du irgendwas, es kompiliert immer noch nicht und du findest den Fehler nicht und die Zeit läuft. Und das finde ich den absoluten Nervenkrieg. Also das finde ich allein, selbst wenn das die Aufgabe total einfach wäre, würde mich das schon riesig stressen, dass ich einfach vorher weiß, ich habe 2 Stunden und wenn ich in diesen 2 Stunden einfach den Fehler nicht finde, wenn ich das Programm nicht zum Laufen kriege, habe ich 0 Punkte. Und ich muss ja mehrere Programme schreiben. Die müssen mindestens 3 muss ich eigentlich definitiv zum Laufen bekommen. Und die müssen die Testfälle bestehen. Und wie gesagt, wenn ich einfach einen Fehler drin habe, der Großteil ist richtig gedacht, aber ein Tippfehler, eine kleinen, keine Ahnung, irgendwas vertauscht, dann ist ja überall die Ausgabe falsch und dann kriegt man 0 Punkte. Und das hat mich total gestresst. Und ganz ehrlich, als ich am Anfang die ersten, also ich habe in der Informatik wirklich, glaube ich, 20 Altklausuren gemacht. Also seitdem es dieses Fach Informatik gab, ich glaube, ich habe jede Klausur einmal gemacht aus jedem Jahr. Und bei den allerersten Malen habe ich häufig wirklich kein einziges Programm auch zum Laufen bekommen. Also alle meinten ja, keine Angst vor Informatik, aber meine ersten Klausuren in Informatik wären maximal eine 2 gewesen vielleicht. Also eine 2 ja im Schweizer System, also
ja, schon
klar. Eine 5 praktisch. Und deswegen, also wenn ich da auf den Tipp gehört hätte von den Hilfsassistierenden, ja, mach dir wegen Informatik gar keine Sorgen, das wäre nicht gut ausgegangen.
Du wärst abgeschmiert.
Ja. Ja, und wie gesagt, dann kam halt diese Informatikprüfung und man schreibt ja praktisch komplett am Computer. Und die Aufgaben, die ich lösen musste, ich sollte einmal ein Programm schreiben, das nimmt als Eingabe eine natürliche Zahl. Und es sollte ausgeben, die Anzahl der sehr geraden Zahlen im Intervall zwischen 0 und dieser Zahl. Und eine sehr gerade Zahl ist eine Zahl, die selbst gerade ist und bei der jede Ziffer, aus der sie besteht, gerade ist. Also ich sollte zum Beispiel, die Eingabe war dann 15.781. Das Programm sollte sagen, wie viele Zahlen liegen zwischen 0 und 15.781, die gerade sind und wo jede Ziffer, aus der sie bestehen, gerade ist. Das sollte das Programm ausgeben dann als Output. Und dann gab es eine Aufgabe, wo man eine Autokorrektur-Software programmieren sollte. Die bekommt als Eingabe einen Text und sie soll jeden kleinen Buchstaben durch einen Großbuchstaben ersetzen, durch den zugehörigen Großbuchstaben, jeden Großbuchstaben so lassen, wie er ist und jedes Sonderzeichen löschen und soll dann praktisch den nach diesen Regeln korrigierten Text wieder ausgeben. Und dann gab es eine Aufgabe, wo man eine
Daten... Aber ChatGPT konntest du da nicht nutzen.
Nee, leider nicht.
Klingt für mich wie so eine klassische ChatGPT-Aufgabe.
Ja, ja. Aber nee, das musste man selbst programmieren.
Hättest du mal gefragt, sag mal, warum sollen wir das nicht machen? Das macht doch ChatGPT einfach so.
Ja, und dann gab es eine Aufgabe, wo es um eine Datenstruktur ging, also eine doppelt verlinkte Liste. Das ist eine Datenstruktur zum Speichern von Messdaten zum Beispiel. Und die besteht aus verschiedenen Knoten und die sind aneinander verknüpft. Also jeder Knoten enthält eine Zahl und einen Pointer, also einen Zeiger, auf den nächsten Knoten und auf den vorherigen Knoten. Und dann sollte man in dieser Datenstruktur verschiedene Sachen programmieren. Man sollte programmieren eine Funktion, die praktisch einen Wert in dem Knoten findet. Also man gibt eine Zahl ein und dann sollte die Nummer des Knotens ausgegeben werden, wo diese Zahl drin gespeichert ist. Und man sollte programmieren, wie man einen Knoten aus der Datenstruktur löscht und wie man einen hinzufügt und solche Dinge. Ja, das waren 3 von den Programmieraufgaben zum Beispiel. Und dafür echt 2 Stunden Zeit plus die Theorieaufgaben.
Das war eng. Das ist nicht viel, glaube ich.
Und dann war es halt bei mir tatsächlich auch so, dass ich angefangen habe mit diesen sehr geraden Zahlen und ich habe das Programm so geschrieben, wie ich dachte und es hat nicht funktioniert, es hat nicht kompiliert. Und ich habe den Fehler auch tatsächlich nicht entdeckt und dann habe ich mit der nächsten Aufgabe weitergemacht und bei der nächsten hat es auch nicht funktioniert. Und dann wurde ich halt einfach schon wirklich extrem, extrem nervös und bin immer wieder auch zwischen den Aufgaben hin und her gesprungen und habe dann irgendwann auch nicht mehr überlegt, wo ist der Fehler, sondern ich habe einfach Sachen geändert, hab's nochmal versucht, hab's wieder zurückgeändert. Also einfach geguckt, wie komme ich denn irgendwie weiter?
So machst du das also, von wegen Wissen und Know-how. Es ist einfach Try and Error.
In Informatik, ja.
Ja.
Und ich muss ganz ehrlich sagen, irgendwann hat das Programm dann plötzlich wenigstens kompiliert und es hat aber einfach die falschen Ausgaben gegeben. Und dann habe ich mir die Ausgaben angeguckt und habe gesagt, okay, wie könnte das auf diese Ausgaben kommen? Und habe versucht rückwärts. Genau.
Okay.
Und dann habe ich was angepasst und dann hat es plötzlich für ein paar Fälle die richtigen Ausgaben gegeben und noch nicht für alle. Und an dem Punkt habe ich dann wirklich einfach nur noch so an den entscheidenden Stellen, wo ich sehe, okay, hier muss der Fehler irgendwie passiert sein, tauscht man halt einmal, setzt ein Minus dran und guckt, was passiert jetzt. Und ich weiß, also am Ende wusste ich nicht, warum es funktioniert hat, aber es hat dann am Ende funktioniert.
Hoffentlich hört keiner von der ETH mit, sonst wird das Ergebnis korrigiert.
Nein, ich weiß bis heute nicht, warum meine erste Version nicht funktioniert hat. Ich habe das nicht wirklich verstanden. Ich dachte, das müsste eigentlich laufen, aber es läuft aus irgendeinem Grund. Ich habe auch die Fehlermeldung nicht verstanden. Also man kriegt dann ja eine Fehlermeldung, warum es nicht funktioniert, aber die Fehlermeldung war halt so lang und war halt nur so ein kryptischer Code praktisch, wo man nicht wirklich draus entnehmen kann, was war falsch. Ja, aber am Ende hat es halt, ich war auch so, als ob das jetzt funktioniert, das kann nicht sein. Aber es hat funktioniert. Ja, und so wurde Informatik eine 4,5. Und ich muss echt sagen, die Informatikprüfung ist so gut gelaufen, wie sie nur hätte laufen können. Also ich weiß, mehr als eine 4,5 wäre auf gar keinen Fall drin gewesen. Ich habe alle Programme, bei denen ich überhaupt eine Chance hätte, sie zu schreiben, habe ich gemacht und hatte dann noch Glück, dass sie funktionieren. Es hätte wirklich einfach passieren können, dass ein oder zwei von den Programmen nicht laufen und dann wäre es die Hälfte der Note noch gewesen oder so. Also ich weiß nicht, wie Leute darauf kommen zu sagen, mach dir überhaupt keine Sorgen wegen Informatik. Das ist ein ganz, ganz gefährlicher Ratschlag. Ja, aber dann war Informatik vorbei und der Vorteil in Informatik ist ja, man sieht ja, wie viele Testfälle das Programm besteht. Das heißt, man hat im Gegensatz zu den anderen Prüfungen, hat man schon grob eine Ahnung, wie gut ist man, hat man abgeschnitten. Und ich wusste, von den 55 Punkten, die man vom Programmieren bekommen kann, hatte ich mindestens 37. Und das müsste eigentlich schon ausreichen zum Bestehen. So. Deswegen wusste ich, in Informatik ist wahrscheinlich nochmal gut gegangen. Ja, und dann kam Analysis, die letzte von den Prüfungen. Und gilt als die schwierigste immer. Es hat auch mal die mit der Abstand, mit der höchsten Durchfallquote. Und da habe ich wirklich nur darauf, also mein Problem ist halt, ich kann absolut nicht rechnen. Also es ist wirklich, wenn ich mir angucke, was sind meine Fehler in Mathe in der Regel, dann sind es zu 70% wirklich einfache Rechenfehler aus der Grundschule letztlich, also 1x1 falsch, also einfach 1x1 Aufgaben falsch gerechnet, Vorzeichen verwechselt, teilweise, man muss dann ja irgendwie, keine Ahnung, schriftliche Multiplikation, wenn man irgendwas halt, wenn man keinen Taschenrechner hat, muss man ja jede Nebenrechnung dann praktisch irgendwie schriftlich machen und darf dann die 1 im Sinn vergessen oder das sind die Fehler in aller Regel. Und man hat halt in der Analysis 1 Prüfung keinen Taschenrechner. Das heißt, da habe ich einfach drauf gesetzt, die Beweise, wo wir die Liste bekommen hatten, die halt wirklich in- und auswendig zu können. Also die habe ich so viel gelernt, dass ich die wirklich, es waren so Beweise wie, man musste den Hauptsatz Hauptsatz der Integral- und Differentialrechnung beweisen können. Oder man musste beweisen können, dass eine Folge aus reellen Zahlen genau dann konvergiert, wenn sie eine Cauchy-Folge ist.
Aber das ist ja mehr oder weniger eigentlich 7., 8. Klasse,
nimmt nee, man das ja also oder nicht. Die Beweise waren schon teilweise, manche waren schon schwierig, ja. Aber man konnte sie sich halt vorher angucken und ich habe sie mir halt so lange angeguckt, bis ich sie wirklich auch verstanden habe. Und dann habe ich sie auch nicht im Wortlaut auswendig gelernt, sondern ich wollte sie halt verstehen, sodass ich sie auch selber aufschreiben kann. Und das war meine Strategie in Analysis. Und ja, dann war eben diese Prüfung und das war tatsächlich dann der Tag, an dem genau dieses Phänomen passiert ist, dass es an diesem Tag einfach nicht geht irgendwie. Also ich bin an dem Tag schon viel zu früh aufgewacht, ich war um 5 wach. Ich weiß nicht wieso, ich hatte häufiger Schlafprobleme in der Lernphase, aber an den Tagen der Prüfung hatte ich immer Glück. Bei Analysis war es wirklich so, ich war um 5 wach und konnte nicht mehr einschlafen und bin dann auch irgendwann einfach aufgestanden. Und mein Kopf war voll von anderen Sachen den ganzen Tag über. Und auch während der Prüfung, ich hatte überhaupt kein, also ich muss wirklich sagen, ich habe die Prüfung bekommen, ich habe die Beweise sofort runtergeschrieben. Und danach waren so die Hälfte meiner Zeit, habe ich nicht an einer Aufgabe gesessen, sondern ich habe so geblättert, welche Aufgabe könnte ich am ehesten noch hinkriegen? Und dann habe ich mich da dran mal gesetzt, kurz, habe drüber nachgedacht und so, nee, ich mache doch eine andere. Und ich hatte überhaupt keinen Prüfungsplan, sondern es war total unstrukturiert und ich war auch echt abgelenkt. Ich hatte Momente, wo ich in so einer wichtigen Prüfung für eine Minute irgendwie abschweife und plötzlich erst dann wieder zurückfinde zu, oh, ich bin in einer Prüfung gerade. Also es war ein ganz komischer mentaler Zustand im Kopf, in dem ich diese Prüfung geschrieben habe. Und es war auch total surreal. Also ich habe dann abgegeben, die Zeit war rum. Und ich dachte mir so, was war das jetzt? Ist die Prüfung jetzt vorbei oder so? Und da hatte ich ein ganz, ganz, ganz schlechtes Gefühl.
Das hat man gemerkt. Das hat man an deiner Reaktion nach allen drei Prüfungen gemerkt, dass das, ich will nicht sagen bei der ersten überheblich oder so, aber schon optimistisch, gesichert irgendwo so ein bisschen oder aus der Sicherheit heraus agierend, bei der zweiten auch noch. Bei der dritten hat man richtig gemerkt, dass hier der Kackstift geht. Ja. Aber richtig, richtig, richtig heftig, habe ich mir richtig Sorgen gemacht. Ja. 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 Haben wir die erste halbe Stunde Podcast schon rum und haben nur über deine Prüfung gesprochen. Was lag denn noch so als vielleicht zweites Highlight in den letzten Wochen und Monaten an, wo du so noch drüber sprechen magst? Wir müssen ja noch ein bisschen was aufholen vielleicht. Aber gibt es da vielleicht noch ein Highlight, wo du sagst, oh, da würde ich schon jetzt gerne sehr zügig drüber sprechen.
Es ist ja so viel passiert. Es muss man sich überlegen, mitten in den Prüfungen, also in der Prüfungszeit hatten wir noch Auftritte. Wir waren einen Tag vor Analysis, waren wir in München für ein Radiointerview im Bayerischen Rundfunk. Und ich weiß noch, ich hab im Hotel praktisch noch die ganze Nacht durchgelernt. Ja. Und
ich erinnere mich. Ich
habe mich so um drei dann hingelegt und morgens früh ging dann der Wecker geklingelt. Dann mussten wir waren wir beim Gespräch. Und ich muss sagen, ich dachte am Anfang, ob das gut geht. Aber ich konnte tatsächlich an dem Tag das relativ gut ausblenden. Also ich konnte mich auf das Interview konzentrieren und konnte die Fragen alle ganz gut beantworten.
Ja, ich hatte so das Gefühl, so hast du es auch so ein bisschen geschildert, dass es ja direkt den Tag vor der Prüfung ist vielleicht auch suboptimal, aber dass es insgesamt trotzdem etwas ist, wo du sagst, so auch im Rückblick war es gut, auch einfach nochmal ein bisschen Ablenkung zu haben, den Termin wahrzunehmen, also dass du es eher positiv siehst, weil ich mir ja so ein bisschen Sorgen gemacht habe, habe ich da dann doch, ich meine, der Termin, der hätte ja auch anders, den hätten wir auch anderweitig legen können.
Aber eigentlich sagt man ja, den Tag vor der Prüfung soll man eigentlich nicht mehr lernen. In Physik habe ich das auch so durchgezogen. In Analysis wusste ich, kann ich mir das nicht erlauben. Aber trotzdem ist ja der Grundgedanke, dass man eigentlich am Tag vor der Prüfung eher versucht zu entspannen und nicht mehr sich mit dem Stoff beschäftigt. Und genau das war das ja eigentlich. Also es war ja eine Entspannung eigentlich, dieses Interview und nach München fahren und dann von München auch nach Zürich an demselben Tag und viel im Zug und über unsere Geschichten dort sprechen dürfen im Radio. Also das war ja ein sehr entspannter Wohlfühltag eigentlich so.
Ja.
Und deswegen. Ja.
Zumal es auch mal eine neue Perspektive war, denn du warst in dem Interview die meiste Zeit alleine. Also es ist der 1:1-Talk im Bayerischen Rundfunk mit Norbert Joa. Und die meiste Zeit, das sind so 5 Blöcke a 7 Minuten oder 6 Blöcke, ich weiß jetzt gar nicht mehr, warst du alleine mit ihm im Interview. Und es ging wirklich ganz persönlich um deine individuelle Perspektive. Und ich saß ja draußen hinter der Scheibe, wie bei so einem Verhör, und habe mir das dann dort vom Mischpult aus mit anhören können. Und ich muss sagen, ich war noch mal mehr beeindruckt, als wenn ich mit selbst drinne sitze insgesamt. Weil es ja auch viel breiter, viel tiefer ging. Ja. Du hast sonst immer so diese klassischen Auftritte von dir, so 2, 3, 4 Minuten Schnipsel irgendwo im Fernsehen, wo du so 1, 2 Fragen beantwortest, ist immer blöd. Deswegen freue ich mich immer, wenn es Formate gibt, wo du so ein bisschen in die, wo es ein bisschen in die Tiefe geht. Und das ist dort schon gut gelungen, denn es war alles mit dabei, wobei es gab eine Frage und eine Antwort von dir, die mich sehr traurig, sehr nachdenklich gemacht hat und die ich seitdem nicht vergessen kann. Kannst du dir vorstellen, welche das war?
Nee. Ich habe so viel gesagt.
Da ging es um die Frage, da ging es rund um das Thema Weltverbesserung und dein Engagement. Und wo so in etwa die Frage lautete, jetzt durch Trump und Co., wie realistisch das Ganze ist, ob das überhaupt noch Sinn macht. Und da hast du gesagt, ob in 50 Jahren die Welt eine bessere ist.
Ja.
Und da hast du gesagt, nein, glaubst du nicht.
Nein.
Ja. Das heißt, du glaubst, dass ich mein Versprechen nicht halte, oder was?
Ich kann es mir nicht vorstellen.
Ja. Das hat mich sehr... Also es ist natürlich erstmal realistisch und logisch insgesamt, aber so wie du das dann auch geschildert hast, dass du erstmal ganz klar gesagt hast, diese ganzen Träumereien von ja, die Welt wird besser sein und so weiter, zu sagen, nein, Gleichzeitig aber sofort unmissverständlich klar gemacht hast, dass uns das 0,0 davon befreit, genau, bis dahin jeden Tag dafür zu kämpfen, dass es zumindest A, entweder nicht so schlimm wird, wie wir denken, oder wir das Beste aus der Situation machen. Das hat mich, ist total hängen geblieben irgendwie so bei mir, auch beim Nachhören nochmal insgesamt, dass ja mich das einerseits beeindruckt, aber gleichzeitig natürlich auch mal sehr traurig gemacht hat, dass Menschen in deinem Alter eigentlich, wenn sie es realistisch betrachten, wissen, die beste Zeit ihres Lebens aus globalen, was die globalen Rahmenbedingungen angeht, ist jetzt.
Ja.
Und es wird aller Voraussicht nach nicht besser.
Ja.
Eher schlechter. Vielleicht sogar viel schlechter.
Mhm.
Mhm. Ja, jetzt sind wir ja wieder in einer richtig hochmotivierenden, freudigen
Podcast. Ich finde das tatsächlich gar nicht unmotivierend. Es ist halt einfach eine andere Art von Motivation. Mhm. Es gibt vielleicht irgendwie, es gibt diese positive Motivation, dass man irgendwie, ich weiß nicht, im Kopf praktisch eine Idee oder eine Vision hat, wie man eigentlich, für die man irgendwie kämpft, für die man sich im Positiven einsetzt. Und dass man, ich meine, darum sollte es ja eigentlich zum Beispiel auch bei solchen Wahlen gehen. Es sollte ja eigentlich darum gehen, so, wer hat die Idee dafür, wie wir in Zukunft leben wollen, die mir am besten gefällt, die mich am meisten begeistert, so. Wer hat die besten Ideen, um die Menschheit weiterzubringen? Und das ist ja das, worum es eigentlich gehen sollte. Und das ist auch eigentlich die Art von Motivation, die natürlich die schönste ist. Aber ich würde sagen, die andere Art von Motivation, die angstgetriebene Art von Motivation, die ist weniger schön, aber sie ist nicht weniger wirksam. Ich denke, man kann genauso gut aus Schadensbegrenzung oder aus Angst davor, in einer sehr, sehr viel schlechteren Welt zu leben, motiviert werden und für eine bessere Welt kämpfen. Ich denke, also nicht, dass es demotivierend ist. Es ist natürlich ein bisschen niederschlagend, aber das ist ja gerade das, was ich versucht habe zu erklären, dass, also in diesem Interview, dass man einfach mal trennen muss zwischen Optimismus und Motivation und Kontrolle. Man muss nicht optimistisch sein, um praktisch in sich selbst, also auf sich selbst zu vertrauen und daran zu glauben, dass man selber die Welt besser machen kann. Im Gegenteil, vielleicht ist sogar ein bisschen zu viel Optimismus in, ja, das wird sich schon von alleine richten, ist vielleicht sogar Gift dafür, selbst tätig zu werden. Und bei mir, ich würde sagen, ich bin ein bisschen die Extremsituation davon. Ich habe absolut überhaupt keinen Optimismus. Ich habe keinen Glauben daran, mir fehlt auch die Fantasie daran, wie wir aus dieser Situation, in die wir uns jetzt reinmanövriert haben, heil rauskommen sollen. Ich kann mir kein Szenario vorstellen, in dem das gut geht. Und trotzdem.
Du meinst jetzt global betrachtet, im Anbetracht aller Baustellen, die A, offen auf dem Tisch liegen oder B, offen auf dem Tisch liegen und jemand hat aber trotzdem nochmal eine Glocke darüber gestülpt, damit es nicht so ein großes Thema ist. Klimakrise zum Beispiel, die ja jetzt die letzten Wochen eigentlich so gar kein Thema mehr war.
Ja. Es ist, meiner Meinung nach, sind viele Probleme tatsächlich unlösbar geworden in den letzten Jahren, weil es gibt keine Möglichkeit, wie wir, es ist physikalisch aber wir werden es nicht schaffen, innerhalb von 20, 30 Jahren keine Treibhausgase mehr in die Atmosphäre auszustoßen und dann anzufangen, direkt sie im großen Maße wieder aus der Atmosphäre rauszufiltern und gleichzeitig die Stromnetze und die Versorgung an erneuerbaren Energien so hochzufahren, dass es dafür genügt, und das wird alles nicht funktionieren. Und ja, deswegen sehe ich keinen Grund für Optimismus. Aber das, woran ich immer glaube, ist das, worauf ich selber Einfluss habe. Und ich glaube definitiv daran, dass ich habe daran geglaubt, dass ich diese Basisprüfung bestehe. Und ich habe sie bestanden. Und ich glaube auch fest daran, dass ich den zweiten Block bestehen werde. Und dass ich dort meinen Abschluss machen werde. Und dass ich dann Wissenschaftler werde und an die Weltspitze der Wissenschaft aufsteige und von dort aus richtig etwas bewegen kann für die Menschheit. Daran glaube ich ganz fest, weil ich darauf selber Einfluss habe und weil ich einen realistischen Plan sehe, wie das funktionieren soll. Den sehe ich auf globaler Ebene nicht. Ich habe einen Plan und der ist nachvollziehbar, der ist durchdacht. er wird funktionieren. Und das ist der Grund dafür, warum ich, wenn es um Dinge geht, auf die ich direkten Einfluss habe, so viel optimistischer bin, wie bei Dingen, auf die ich keinen Einfluss habe. Weil es kein Optimismus ist, sondern weil es einfach ein Plan ist, den ich habe. Und genau diesen Plan, den gibt es auf der globalen Ebene nicht. Und deswegen ist es auch kein Optimismus zu sagen, es wird auf der globalen Ebene alles gut, sondern das ist die Augen verschließen vor der Wahrheit.
Okay. Damit wir das einfach mal so für die Nachwelt festhalten können, damit du daran gemessen werden kannst, wie konkret sieht deine wissenschaftliche Karriere aus in den nächsten 50 Jahren? Fangen wir vielleicht gleich an bei 2095.
2095? Mhm. Ich kann nicht alles im Detail vorhersagen, aber der grobe Plan ist, ich werde mein Studium an der ETH beenden und das gut genug, um praktisch wählen zu können, in welchen Masterstudiengang ich kann. Ich werde danach vermutlich ans CERN gehen. Ich werde dort bis an die Spitze der Wissenschaft aufsteigen weltweit und ich werde daran forschen, woraus das Universum besteht, wie es aufgebaut ist, wie es entstanden ist und mich vielleicht Problemen widmen, wie zum Beispiel der dunklen Materie oder der dunklen Energie oder schwarzen Löcher oder dem Urknall. Und parallel dazu werde ich dafür sorgen, dass die Wissenschaft in der Welt wieder einen anderen, höheren Stellenwert bekommt. Dass die Wissenschaft wieder einen Machtanspruch stellt, auch in der Politik und in der Gesellschaft. Dass vielleicht eines Tages wir eine Spezies haben, die WissenschaftlerInnen als ihre Popstars verehrt. Und dass die Menschen an den Lippen von WissenschaftlerInnen hängen, wenn es darum geht, Entscheidungen zu treffen für ihr Leben oder für ganze Nationen. Dass wir eine Spezies werden, die letztlich, deren Weg letztlich geebnet wird durch die Wissenschaft. Denn wir sind ja schon längst eine Spezies, die ohne Wissenschaft gar nicht mehr denkbar ist. Ich meine, die Wissenschaft beschert uns Technologien und Möglichkeiten, die uns praktisch gottgleich machen. Das muss man sich überlegen. Die Fähigkeiten, die wir mittlerweile dank wissenschaftlicher Innovationen haben, die hätten Menschen vor 300, 400, 500 Jahren, sie würden uns für Götter halten, wenn sie sehen, was wir durch die Wissenschaft können. Und gleichzeitig ist aber neben der Tatsache, dass uns ja ein kleiner Prozentsatz der Menschen, die als WissenschaftlerInnen arbeiten und die uns diese unfassbaren Errungenschaften geschenkt haben, gleichzeitig dazu wird mit diesen Errungenschaften umgegangen durch die breite Masse der Menschheit, als wären wir noch in der Steinzeit. Das sind einfach zwei Geschwindigkeiten des Fortschritts in der Wissenschaft und in der Gesellschaft, die absolut nicht zusammenpassen. Und das ist katastrophal.
Aber wieso lobst du die Wissenschaft hier so groß, während in den USA 800 Quadrilliarden Dollar ausgegeben werden, um Mäuse transgender zu machen? Ja.
So, aber genau da sehen wir doch den Punkt. Letztlich sogar die Technologien, der sich die Faschisten in den USA jetzt bedienen, die gäbe es nicht ohne WissenschaftlerInnen, die sie erfunden haben. Und die Mehrheit der Menschen wählt dann aber trotzdem Personen, wie zum Beispiel Besagte in den USA, die mit diesen Errungenschaften dann umgehen, wie Steinzeitmenschen, die auf alles einschlagen, was sie nicht kennen. So. Und.
Aber hat er es nicht einfach nur verwechselt?
Ja.
Transgenic
und Transgender hat er verwechselt, ja.
Was ist da der Unterschied?
Naja, also Transgenic, es ging um Transgenic Mäuse, also um Mäuse, bei denen eben bestimmte Gene so manipuliert werden, dass man forschen kann, beispielsweise zur Heilung von Demenz oder von Krebs, von bestimmten Erkrankungen. Einfach werden eingesetzt eben in der Gesundheitsforschung. Und Transgender heißt halt, dass das tatsächliche Geschlecht nicht übereinstimmt mit dem Geschlecht in der Geburtsurkunde, also was so ein großer Unterschied ist.
Es liegt hundertprozentig daran, ich habe da letzte Woche nochmal so drüber nachgedacht, dass die ja am Anfang, gleich zu Beginn dieses Dodge-Mask-Ding dort, die ja einfach so vorgefahren sind, dass die verschiedene Keywords und Schlüsselwörter festgelegt haben und gesagt haben, wenn dieses Schlüsselwort in einer wissenschaftlichen Arbeit enthalten ist, dann hat die keinen Wert oder dann wird das gecancelt, dann wird das auch nicht mehr gefördert, auch was Studiengänge angeht.
Richtig.
Das war da richtig, richtig heftig. Und da wird sehr, sehr wahrscheinlich das Wort Trans dabei gewesen
sein. Sicherlich.
Ja, das wird der Hintergrund gewesen sein. Ja.
So, und dieser Angriff auf die Wissenschaft, da geht es um einen, sicherlich um Begriffe wie Gender, Trans etc., die sind verboten. Aber in dieser Liste zum Beispiel ist auch das Wort Bias. Mhm. Also ein Wort, also eigentlich aus der Statistik kommt, ein völlig wertneutrales Wort, das einen mathematischen Effekt beschreibt, der auftritt bei der Analyse von Daten. Und der ist verboten. Und
da gibt es, glaube ich, mehrere Beispiele von. Ja. Ne? Also ich habe mir mal diese Gesamtliste runtergeladen, hatte mir das mal angeschaut und hatte die dann mal einfach in Perplexity reingeschmissen, um zu gucken, welche dieser Themen können zu welchen Verwechslungen. Und da kamen total viele Beispiele, wo ich gesagt habe, uiuiuiuiuiuiui.
So, aber daran sieht man doch, wenn die gefährlichsten Faschisten auf der Welt momentan so eine Angst haben vor Wissenschaft und vor den Wahrheiten, die Wissenschaft vermittelt und herausfindet, dann muss es doch der beste Plan überhaupt sein, Wissenschaftler zu werden, um die Welt zu verbessern.
Ja, es sei denn, du versuchst halt aus der so eine Pippi-Langstrumpf-Welt dir aufzubauen, so ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt, so nach dem Motto. Und das ist
ja, aber genau das funktioniert ja eben dann nicht, wenn man eine starke Wissenschaft hat.
Genau. Deswegen wird ja die Wissenschaft aktiv geschwächt.
Richtig.
Ja, ja, klar.
Und deswegen ist es der richtige Weg, in die Wissenschaft zu gehen, wenn man die Welt verbessern möchte. Mhm.
Ich bin sehr, 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 sehr gespannt. Hab mich auf jeden Fall riesig gefreut, dass wir mal überhaupt wieder Zeit hatten zu podcasten. Werden jetzt alles daran legen, dass wir das wieder in einer vernünftigen, regelmäßigen Taktung hinbekommen, jetzt wo A, deine Prüfungsphase vorbei ist und auch bei mir so ein bisschen, ich will nicht sagen Normalität einkehrt, aber das Chaos der letzten Monate sich auf jeden Fall so nach und nach so ein bisschen lichtet. Und darüber sprechen wir in der nächsten Folge. Und verlinken unter dieser Folge, würde ich einfach mal sagen, dieses tolle Interview beim Bayerischen Rundfunk, was ich wirklich gelungen finde. Also das habe ich mir jetzt, glaube ich, schon 4 oder 5 Mal angehört, weil ich immer wieder überrascht bin dann irgendwo auch in Teilen. Und was wir auch verlinken können, haben wir jetzt noch nicht drüber gesprochen, das können wir vielleicht beim nächsten Mal machen, ist schon mal, dann kann jeder schon mal reinschauen, der Talk im SWR Nachtcafé. Da war man nämlich auch.
Ja.
Dann verlinken wir das und sprechen wieder in der nächsten Woche. Mhm. Gut.